Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zu unserem Studium über das Hohelied, Teil 2. Und zwar wollen wir zu Beginn nochmals die Verse lesen, Kapitel 1, ab Vers 1 bis und mit 15.
Das Lied der Liebe von Salomo. Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. An Duft gar köstlich sind deine Salben, ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, lass uns eilen. Der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Mit Recht liebt man dich. Schwarz bin ich und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltdecken Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meine Mutter Söhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Erzähle mir du, den meine Seele liebt, wo weidest du? Wo lässt du lagern am Mittag? Wozu denn sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Gefährten? Wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, so geh hinaus den Spuren der Herde nach und weide deine Zicklein bei den Wohnstätten der Hirten. Eine Stute an den Prachtwagen des Pharao vergleiche ich dich, meine Freundin. Anmutig sind deine Wangen zwischen den Schmuckkettchen, dein Hals mit der Muschelkette. Goldene Schmuckkettchen wollen wir dir machen mit Perlen aus Silber. Solange der König bei seiner Tafelrunde weilt, gibt meine Narde ihren Duft. Ein Mirrenbeutelchen ist mir, mein Geliebter, das zwischen meinen Brüsten ruht. Eine Blütentraube vom Hennerstrauch ist mir mein Geliebter aus den Weinbergen von Engedi. Siehe.
Bis hierhin, ja. Wir haben letztes Mal einige Einleitungsfragen behandelt. Wir haben gesehen, wer der Autor ist. Salomo, die Zeit, will ich alles nicht mehr wiederholen. Was wir noch nicht behandelt haben, ist die Einteilung des Buches. Und die ist immer ganz wichtig, wenn man ein Bibelbuch beginnt. Denn die richtige Einteilung hilft für das richtige Verständnis. Und dabei ist es wichtig, nach Markierungen zu suchen, die der Heilige Geist selber in den Text gegeben hat, um einzuteilen. Damit man nicht einfach mutwillig irgendwie einteilt, nach Gutdünken. Und dazu ist im Hohelied ein Refrain gegeben. Man sieht hier in der Übersicht, das Buch besteht aus 4 Teilen und das ergibt sich eben durch 3 Stellen, wo der Refrain in diesem schönsten aller Lieder von Salomo vorkommt. Also 2 Vers 8, 3 Vers 5, 8 Vers 4. Und so ergibt sich natürlicherweise die Einteilung 1.1 bis 2.7, die Freude der Liebe wird hier vorgestellt. Und dann geht es um die Sehnsucht der Liebe. 2.9 bis 3.4, dann der längste Teil, die Höhen und auch Tiefen der Liebe, werden da beschrieben, 3.6 bis 8.3. Wobei wir sehen werden, dass dieser lange Teil nochmals unterteilt werden kann. Aber es ist die 3. Strophe. Und dann, also 3.6 bis 8.3, kommt der Refrain 8.4 und schließlich der letzte Teil, der Höhepunkt. Sehr kurz, nur 8.5 bis 14, aber da wird uns die Vollkommenheit der Liebe vorgestellt. Nun lesen wir den Refrain. Darf ich dich bitten, Edmund, Kapitel 3, Vers 7. Kapitel 2, Vers 7.
Dort steht aber 8. Was stimmt jetzt? 2, 8.
Da habe ich mich verschrieben. Der Refrain ist 2, 7.
Okay. Ja. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt.
Danke. Also, sie spricht die Mädchen an von Jerusalem. Das sind die Töchter Jerusalems. Und zwar stellt sie die Töchter Jerusalems unter Schwur. Das heißt also, was sie da in diesem Vers sagt, die Braut Sulamit, die Jungfrau heiratete Braut, wie wir letztes Mal gesehen haben, sie stellt die Töchter Jerusalems unter einen Schwur und sagt damit etwas ganz, ganz Ungewöhnliches. Und zwar ist die Ermahnung, die Liebe soll nicht aufgeweckt werden. Sie verwendet zwei Wörter, nicht weckt, noch aufweckt die Liebe. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann eben ihr selber gefällt. Und diesen Schwur bestärkt sie noch mit zwei Tieren, nämlich mit den Gazellen und den Hindinnen des Feldes. Eine Hindin ist das alte Wort für Hirschkuh, ja. Also zwei Tiere, die ganz besonders empfindlich sind auf kleinsten Lärm, kleinste Beunruhigung. Und wenn man diese Tiere beobachten will, dann heißt es absolut Ruhe, sich nicht bewegen. Nur eben kleinste Unruhe bewirkt schon, dass sie eine Gefahr wittern und davon sind sie im Eiltempo. Also ja, nicht irgendwelchen auch geringen Lärm verursachen, um die Liebe zu wecken, bis es ihr gefällt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz für die gesunde Entwicklung von Kindern. Das ist genau das Gegenteil der Gender-Ideologie von heute. Die möchte die Liebe aufwecken bei den Kindern im Kindergarten und schon vorher. Und möchte etwas wecken in dem Kind, bevor überhaupt die natürliche Entwicklung in Gang gekommen ist. Und es ist ein Grundsatz, das wissen alle, die Kinder erzogen haben und einige Kinder erzogen haben, die wissen ganz genau. Man muss, wenn es um das Thema Liebe und Sexualität geht, muss man mit den Kindern immer so reden, wie es ihrem Verständnis und ihrem Entwicklungsstand angepasst ist. Die einen sind ein bisschen frühreifer als andere, aber immer entsprechend. Und wenn sie kommen mit Fragen, die Fragen ernst nehmen und darüber offen sprechen. Die Bibel spricht auch offen über dieses Thema, aber nie derb und nie schmutzig. Und das ist ja gerade das, was wir auch aus dem Hohenlied lernen. Da geht es um die Sexualität in der Ehe, aber alles ist sauber, schön, lieblich, anmutig ausgedrückt. Und so ist es wichtig, dass man, wie die Bibel ist, nicht verklemmt, aber auch nicht schamlos, sondern eben auf diese saubere Art, wie die Bibel uns das vorstellt, aber man muss eingehen auf die Kinder und ihnen das so erklären, dass sie für den bestimmten Entwicklungsstand das mitbekommen, was sie wissen müssen. Und die Entwicklung geht natürlich und die Zeit der Liebe, die kommt. Aber eben nicht früher aufgeweckt. Und da muss man sehr aufpassen, gerade im Umfeld, dass man da nichts Falsches macht und nicht etwas eben auslöst, was nicht ausgelöst werden soll. Und da spielt natürlich die ganze Sexualisierung unserer Gesellschaft eine Riesenrolle. Da wird bei den Kindern ein Riesenlärm gemacht. Und das geht über Reklame, das geht über die Medien, das geht über eben die Schule. Überall wird Lärm gemacht und die Bibel sagt, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht weckt, noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. In Hesekiel 16 wird Jerusalem beschrieben. In bildlicher Sprache wird die ganze Geschichte Jerusalems dort dargestellt. Und die Zeit, da Gott Jerusalem, die früher eine heidnische Stadt war, der Kanaaniter, als seine Stadt annahm unter König David, die wird hier sehr schön beschrieben. Könnt ihr jemand lesen? Hesekiel 16, Vers 6 und folgende.
Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben und wachse wie das Gewächs des Feldes. Und du wuchsest heran und wurdest groß. Und du gelangtest zu höchster Anmut. Die Brüste rundeten sich und dein Haar wuchs reichlich, aber du warst nackt und bloß. Und ich ging wieder an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe. Und ich breitete meinen Zipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr. Und du wurdest mein.
Ja, und so weiter. Also dieser Ausdruck, darum ging es mir speziell, Vers 8. Und siehe, deine Zeit war die Zeit der Liebe. Das ist eben in der Entwicklung eine bestimmte Zeit, wo dann das erwachen soll. Und zwar eben nicht auf forcierte Art, sondern auf richtige Art. Übrigens, in Hohelied 1, die Freundinnen der jung verheirateten Braut, das sind ja diese Jungfrauen, die wir schon in Kapitel 1, Vers 3 gefunden haben. Am Schluss, darum lieben dich die Jungfrauen. Ziehe mich, wir werden dir nachlaufen. Also das sind Freundinnen der Braut und die sind sehr stolz, dass sie befreundet sind mit Schulamit. Und zwar, weil sie befreundet sind mit dieser jungen Frau, die auserwählt worden war von König Salomo. Und die schätzen natürlich König Salomo und sind stolz, dass sie eben eine Beziehung haben zu dem höchsten Herrscher Israels über alle 12 Stämme. Und darum heißt es, darum lieben dich die Jungfrauen. Aber das Wort Jungfrau hier ist Alma. Das bedeutet Jungfrau, aber es kommt von der Wurzel Alam. Und im Arabischen findet man diese Wurzel mit der Bedeutung Verlangen haben zu heiraten. Also Alma bezeichnet eine Jungfrau, aber nicht ein Mädchen. Das habe ich gerade ein bisschen gestört, als du vorgelesen hattest. Entschuldigung, Edmund. Bei dir heißt es nämlich, darum lieben dich die Mädchen. Aber das wäre Na'ara. Aber hier haben wir Alma. Und das ist eigentlich eben die Jungfrau. Und zwar die heiratsfähige Jungfrau. Aber nicht verheiratet. Noch nicht.
Der gleiche Ausdruck wie die Stelle, wo Maria als Jungfrau, eine Jungfrau wird dich mit einem Sohn
empfangen. Sehr gut, genau. Dieses Wort kommt im Alten Testament 7-mal vor. Und eine weitere Stelle ist genau Jesaja 7, Vers 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird seinen Namen Immanuel, Gott mit uns, nennen. Das ist eine Prophezeiung auf die Frau, die die Mutter des Messias werden sollte, aber eben als Jungfrau. Und dieses Wort Alma kennt man auch aus der verwandten Sprache Ugaritisch, von den ugaritischen Inschriften, die man gefunden hat in Nordsyrien. Und dort wird dieses Wort ganz exakt gebraucht für Jungfrau. Das sage ich aus dem Grund, weil in der liberalen Theologie sagt man, Alma bedeutet nicht Jungfrau, sondern eine junge Frau. Oder eben Mädchen. Das stimmt nicht. Es ist eine Jungfrau im heiratsfähigen Alter. Und eben, das sind Freundinnen der Braut, die jetzt geheiratet hat, Sulamit, und sind selber auch heiratsfähig. Also sie hat Freundinnen so im ähnlichen Alter, die sie da stolz, im guten Sinn des Wortes, stolz, unterstützen. Nicht hochmütig. Auf Französisch sagt man fier, und dann ist stolz im guten Sinn. Und orgueilleux, das ist eben stolz im schlechten Sinn. Aber sie sind stolz, dass sie eben ihre Freundinnen sein dürfen. Und Sulamit sagt darum kollektiv, ziehe mich, wir werden dir nachlaufen. Der König soll sie, die Braut, ziehen. Und dann kommen ihre Freundinnen auch mit, und zwar zu einer Einladung. In Vers 4 heißt es, der König hat mich in seine Gemächer geführt. Gemächer ist hier nicht irgendwie das Hochzeitsgemach gemeint, sondern das ist das normale Wort für Cheder, für einen Raum oder Saal. Zum Beispiel auch ein Speisesaal in einem großen Hotel nennt man Cheder. Also Chadar Ochel. Das sind die Säle, die Räume des Palastes. Der König führt seine jungvermählte Braut hinein und auch ihre Freundinnen. Nun hat das eine besondere Bedeutung, ziehe mich. Keiner von uns, wir wären nie zum Glauben gekommen, wenn Gott uns nicht gezogen hätte. In Römer 3, Vers 9 lesen wir, können wir es aufschlagen. Römer 3, Vers 11. Du kannst auch Vers 10 lesen, Edmund.
Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht.
Ja, also, kein Mensch sucht Gott. Aber es gibt doch Menschen, die suchen Gott. Und vielleicht können wir uns erinnern an diese Zeit, wo wir begonnen haben, nach Gott zu fragen. Aber das ist nicht, weil wir plötzlich von uns aus auf die Idee gekommen wären, sondern es ist Gottes Güte, die zieht. Das sagt uns Römer 2. Liest du Vers 4?
Oder dasselbe verübst.
Oder von Anfang an, oder verachtest du. Römer 2, Vers 4. Ah.
Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet?
Ja, da wird also klar gemacht, dass Gott den Menschen leitet, eben zieht zur Buße hin. Und jetzt noch ein ganz besonders schöner Vers aus dem Buch Hosea. Und zwar Hosea 11, es geht um die 10 Stämme, genannt Ephraim. Hosea 11, Vers 3.
Und ich lehrte Ephraim laufen, ich nahm sie immer wieder auf meine Arme. Aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte.
Und jetzt kommt es, Vers 4.
Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben. Und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen.
Jawohl. Also diese Ausdrucksweise, dass Gott zieht mit Menschenbanden. Und zwar mit Seilen der Liebe. So geschieht das und so kommt ein Mensch zum Glauben, wenn er dann diesem Zug schließlich nachgibt. Gott zieht alle Menschen. Und darum wird auch in Römer 2, Vers 5 gesagt, in dem Vers, den wir gerade nicht gelesen haben, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Gerichts. Also der Mensch kann diesem Zug mit Seilen der Liebe widerstehen. Aber der, der nachgibt, kommt schließlich zur Bekehrung und zum Glauben. Und dieser Zug geht weiter. Und die Braut, die jetzt eben verheiratet ist, verbunden ist mit dem König, der den Messias vorstellt, den Herrn Jesus, sagt, ziehe mich. Wir werden dir nachlaufen. Und hier stellt natürlich Sulamit vor Israel, dieser zukünftige Überrest, wie ich das letztes Mal erklärt habe, der nach der Entrückung der Gemeinde zum Glauben kommen wird. Der ist diese künftige Braut Israel. Und die Jungfrauen, die Freundinnen, das sind die anderen Nationen. Nicht wahr? In Offenbarung 7 wird zuerst vorgestellt, 1 bis 8, der Überrest aus Israel, und zwar die Vorhut, 144.000 Versiegelte aus allen 12 Stämmen Israels. Aber dann, ab Vers 9, sieht Johannes eine unzählbare Schar aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen. Die werden durch die große Drangsal hindurchgehen, aber sie werden ihre Gewänder im Blut des Lammes waschen und werden gerettet werden. Und all diese Nationen werden hier dargestellt durch diese Jungfrauen, die auch den König lieben, aber natürlich auf eine andere Art als die Braut. Aber die tiefste Beziehung wird Israel selber haben. Und die Braut eben ist schon in Verbindung und sie sagt, ziehe mich. Und jetzt können wir das wieder auf uns beziehen, weil das Neue Testament ja klar macht, dass Sulamit, die Braut im Hohen Lied, nicht nur Israel vorstellt, sondern auch die Gemeinde. Und jeder einzelne Gläubige heute gehört zur Gemeinde und soll diesen Wunsch im Gebet ausdrücken. Ziehe mich. Wir werden dir nachlaufen. Dieser Wunsch, dass der Herr uns immer näher zu sich zieht. Und dieser Wunsch, ziehe mich, hier in Vers 4, kommt nach dem, was sie in Vers 3 gesagt hat. Lieblich ein Geruch sind deine Salben. Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Jungfrauen. Der Name in der Bibel drückt sehr oft das aus, was eine Person ist. Ganz besonders, wenn es um die Namen Gottes geht. Die drücken aus, wie Gott ist. Wenn man die Bibel studiert und sich vornimmt, jeden Namen Gottes, den man antrifft beim Lesen, speziell anzustreichen, dann wird man nach einiger Zeit Hunderte von Namen Gottes haben. Und jeder Name Gottes drückt etwas aus, wie er ist. Und hier wird gesagt, dein Name, ein ausgegossenes Salböl. Und da denken wir natürlich an einen besonderen Namen des Messias, ausgegossenes Salböl, nämlich wenn ich sage, dann der Gesalbte des Herrn auf Hebräisch, Gesalbter, Messias. Messias heißt ja der Gesalbte, Mashiach. Und die griechische Aussprache Messias ist genau dasselbe. Ja, der Gesalbte. Und König Salomo war ja gesalbt worden zum König. Und zwar wo? Wir wissen ganz genau die Stelle und können die heute noch Meter genau lokalisieren. Wo wurde Salomo zum König gesalbt? Nein, bei der Gichon-Quelle. Schon auf dem Tempelberg, aber auf dem Südabhang, gerade bei der Davidstadt. Das ist ja die ganzjährige Quelle Jerusalems gewesen im Alten Testament, die Wasserversorgung Jerusalems. Und dort wurde er gesalbt mit Öl. Zum König. Im Alten Testament konnten drei Ämter durch Salbung eingesetzt werden. Ich sage konnten, weil man nicht sagen kann, dass alle immer eingesetzt wurden durch Salbung. Aber der König, dann der Hohepriester und drittens,
Prophet.
Wo haben wir ein Beispiel, wo ein Prophet gesalbt wird?
Elia
musste Elisa salben. Und wenn wir an den Namen Messias denken, dann denken wir daran, er ist König, Priester und Prophet. Wie in dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Und später heißt es dann, so fliehen zu ihm wir im Gebet, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Als Prophet hat er in unsere Dunkelheit hineingeleuchtet. Als Priester hat er uns gerettet, dadurch, dass er sich selber zum Opfer gegeben hat. Und wer so gerettet ist durch sein Opfer, der wird durch ihn als Herrn durchs Leben geführt. Und da hat er diese königliche Autorität über unserem Leben. Und nun heißt es hier, ein ausgegossenes Salböl. Das Salböl muss man ja in Flaschen gut gedeckt aufbewahren, damit eben nicht der Geruch entweicht. Aber wenn es dann zu dem Moment kommt, wo man ausgießt, dann entfaltet das Salböl seine ganze Geruchskraft. Da kommt uns vielleicht gerade dieser besondere Moment in den Sinn, wo eine Frau das gemacht hat. Maria, Johannes 12. Können wir gleich lesen. Johannes 12, Vers 3.
Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt.
Jawohl, es war ja in einer Alabasterflasche. Schon die alten Ägypter hatten begonnen, Öle aufzubewahren in Alabasterflaschen und damit Pfropfen. Und diese Maria hat ihre Wertschätzung für den Herrn und für das, was er ist, für ihr Herz, das hat sie ausgedrückt, indem sie diese enorm teure Salbe, die man hätte für einen Jahreslohn verkaufen können. 300 Denare. Also der Denar war damals der Lohn, Tageslohn für einen Arbeiter. Aber sie hat das für den Herrn so ausgegossen. Das ganze Haus wurde erfüllt. Und der Geruch dieser Salbe drückte eben die Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus aus. Und darum geht es hier. Lieblich an Geruch sind deine Salben. Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Und dazu sollten wir noch lesen, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Schlagen wir auf und denken wir daran, wie der Engel zu Josef gesagt hatte damals, Matthäus 1, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und Jesus heißt eben der Ewige ist Retter. Jesus ist die griechische Aussprache von Jehoshua. Jeho heißt der Ewigseinde, Shua retten, Retter. Der Ewigseinde Retter. Und der Jesus als mit dem Namen Jesus Christus, Jesus der Messias. Und jetzt lesen wir Apostelgeschichte 4, Vers 12, bitte.
Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen.
Jawohl. Das ist der Einzige, der retten kann. Und das ist alles gefasst in seinem Namen. Eben in dem Namen Jesus Christus und in all den Namen, die eben seine Person beschreiben. Und wenn das eben so vor dem Herzen steht, dann kommt der Wunsch, ziehe mich. Wir werden dir nachlaufen. Das war ja auch die Erfahrung in Matthäus 4, als der Herr am See von Genezareth spazierte. Da sah er Andreas und Simon. Und was sagt er ihnen? Schlagen wir auf, Matthäus 4. Und zwar Vers 18 und 19.
Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach.
Jawohl, er zieht. Kommt mir nach. Das ist sein Ruf. Das war übrigens der typische Ruf eines Rabbis. Eines Rabbi, der Studenten in seine Nachfolge rief. Und sie sollten nicht nur von ihm lernen, was er ihnen beibrachte an Wissen, sondern auch lernen von seinem Vorbild. Und darum wurden diese Studenten eben Jünger genannt, die nicht nur einfach kopfmäßig lernen, sondern das auch umsetzen und nachfolgen. Aber das ist nicht irgendein Rabbi. Das ist der Sohn Gottes, der König, Priester und Prophet. Und er sagt: Kommt mir nach. Und dann heißt es, sie verließen alsbald die Netze. Wir werden dir nachfolgen. Das ist genau das. Und das war nicht die erste Begegnung mit Petrus und Andreas. Das war nicht deine erste Begegnung und er rief und da kamen sie sofort. Was ging voraus?
Sie haben den Johannes den Täufer besucht, der Andreas.
Ja, wo?
Ja, in der Taufstelle.
Ja, aber du musst erklären, wo ist die Taufstelle, wo sie Johannes besucht haben? Wo ist das geografisch?
Jordan.
Aber der ist ja ziemlich lang, der Jordan. Von Tel Dan ungefähr runter. Bei Jericho, ja. Bei Bethanien oder Batara, wie der Ort heißt. Und davon lesen wir in Johannes 1. Nicht wahr? An einem Tag schon hat Johannes gesagt: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes 1, Vers 29. Und da weist er auf den Herrn Jesus hin. Und jetzt Vers 35, am nächsten Tag. Liest du?
Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er: Siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei ihm. Und es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren.
Ja, danke. Also, Johannes sagt nochmals in Vers 36, siehe das Lamm Gottes. Das ist sein Name. Und dieser Name zieht. Und darum heißt es, und es hörten ihn zwei Jünger, und zwar Jünger von Johannes dem Täufer, reden und folgten Jesus nach. Sie verlassen Johannes den Täufer, um dem Messias nachzufolgen. Und sie haben dann den Wunsch, bei ihm zu sein. Der Herr testet sie aber und fragt: Was sucht ihr? Wo hältst du dich auf? Sie möchten dort sein, wo er ist. Und dann sagt er, und das ist übrigens auch ein typisch rabbinischer Ausdruck: Kommt und seht. Oder komm und sieh. Kommt und seht. Und da sind sie den ganzen Tag bei ihm. Sie wollen bei ihm sein. Also ganz entsprechend wie im Hohen Lied. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wir wollen frohlocken und deiner uns freuen, wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Sie lieben dich in Aufrichtigkeit. Und schauen wir den nächsten Vers an. So schön, wie das mit Andreas weitergeht. Vers 41.
Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein.
Ja, also Andreas führt jetzt Simon zu dem Messias. Und was zieht ihn dorthin? Er sagt zu Simon: Wir haben den Messias gefunden. Johannes benutzt extra das hebräische Wort. Er hätte einfach sagen können: Wir haben den Christus gefunden. Auf Griechisch heißt der Gesalbte Christus, Christos. Aber er möchte das hebräisch ausdrücken: Wir haben den Messias gefunden. Und das ist das Wunderbarste, wenn ein Jude zu dem Punkt kommt, dass er sagen kann: Matzanu et HaMashiach. Wir haben den Messias gefunden. Das ist eben übersetzt Christus. Und dann heißt er führte ihn zu Jesu. Und dann bekommt er eben diesen Zweitnamen Kephas auf Aramäisch. Und Johannes übersetzt dann das aramäische Wort noch auf Griechisch. Stein, Petros. Ja, das war die Bekehrung. Da kam Petrus zur Erkenntnis, das ist der Messias. Sein Name ist ein ausgegossenes Salböl. Aber dann gingen sie von dieser Stelle, die eben in Johannes 1,28 Bethanien, jenseits des Jordan, genannt wird. Das ist also auf der jordanischen Seite des Jordans, gegenüber von Jericho. Heute heißt dieser Ort auf Arabisch Kasr al-Yahud. Und in gewissen Übersetzungen steht dort Batara, aber das ist der gleiche Ort, Bethanien, aber nicht das Bethanien auf dem Ölberg, darf man nicht verwechseln, sondern dort unten oder Batara. Und später gingen die alle wieder nach Galiläa, weite Reise, und dann waren sie wieder in ihrem Beruf. Und derselbe Mann von Nazareth geht dort am See entlang und sieht die beim Arbeiten. Lechuacherei, folgt mir nach. Und sie verlassen alles und folgen ihm nach. Siehe mich, wir werden dir nachlaufen. Er hatte sie schon längst gezogen, aber jetzt hat er sie nochmals gezogen. Und so ist es etwas Wichtiges, dass der Herr uns ständig zieht, auch als Erlöste. Und wir eben diesen Wunsch haben: Ziehe mich, wir werden dir nachlaufen. Und dann wird eben gezeigt, dieser Messias, das ist der König. Fünfmal wird Salomo im Hohen Lied genannt König. Und jetzt gehen sie hinein in seinen Palast und sie sprechen über diese wunderbare Liebe des Königs zu diesem schlichten Mädchen. Sulamit, oder im Hebräisch sagt man Shulamit. Das hängt ja zusammen mit Shalom, eben die Friedliche. Und Salomo, man spricht aus Shlomo, merkt man auch, dass das Wort Shalom drin, das heißt der Friedliche. Oder man könnte sagen Friedemann. Friedemann, das ist Shlomo. Und Shulamit ist Friedefrau. Ja, aber wir haben letztes Mal gesehen, Kapitel 8, sie hat Frieden gefunden in der Gemeinschaft mit ihm, dem König. Und da in diesem Zusammensein, da preisen sie die Liebe des Königs. Und ich meine, das müssen wir auch in dem Zusammenhang sehen, wie nachher beschrieben wird, eine Tafelgemeinschaft. Und zwar in Vers 12, während der König an seiner Tafel war, gab meine Narde ihren Duft. Mein Geliebter ist mir ein Bündel Myrrhe und so weiter. Da sind sie zusammen am Tisch, aber die Liebe ist viel wichtiger als Wein. Und wir haben gesehen, Wein, letztes Mal habe ich die Bibelstellen als Beweis geliefert, dass Wein ein Bild ist der natürlichen Freude. Und sie preisen eben seine Liebe mehr als Wein. Und so können wir als Gläubige sagen, es gibt nichts an Schönem auf dieser Erde, das seine Liebe übersteigt. Es ist das Höchste. Und wir haben letztes Mal gelesen, aus Psalm 73, wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Es gibt so viele schöne Dinge auf dieser Erde. Und ich habe eine Tochter, die reist so gerne. Und die sieht so gerne schöne Sachen. Nordlichter oder was auch immer. Und, aber eben, das ist dieser Wein. Aber diese Liebe, die ist über allem. Man kann nichts aufwiegen an diesen Schönheiten, die es hier auf der Erde gibt, gegenüber seiner Liebe. Und wenn wir im Neuen Testament aufschlagen, Galater 2, Vers 20. Da sagt der Apostel Paulus ganz persönlich, und wir dürfen das auch ganz persönlich auf uns übertragen und von uns aus sagen.
Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir.
Und jetzt kommt es, was ich meine.
Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.
Danke. Also der Sohn Gottes hat mich geliebt, hat sich selber für mich hingegeben. Das heißt, er hat das nicht unter einem Druck gemacht oder einfach unter einer Notwendigkeit, sondern das war sein Wunsch bis zum Letzten zu gehen. Wie es in Johannes 13 am Anfang heißt, da er die Seinigen, die in der Welt waren, liebte, liebte er sie bis ans Ende. Und Ende ist das Wort Telos. Das heißt Ende und gleichzeitig auch Ziel. Beides. Und darum ist Telos im Griechischen auch ein Wort für Tod. Ja. Ziel, Tod, Ende. Und der Herr ist in seiner Liebe wirklich bis zum Allerletzten gegangen. Er hat sein Leben gegeben, sein Blut. Und jeder Gläubige kann das so sagen, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Und kann daran denken, dass der Herr Jesus, als er von Jericho seinen letzten Gang nach Jerusalem hinaufging, da hat er an mich persönlich gedacht. Weil er der Sohn Gottes ist, konnte er an jeden Einzelnen denken. Und er ging als Mensch durch die Wüste hinauf nach Golgatha, aber eben nicht nur nach Golgatha, wirklich bis zum Letzten, zum Tod am Kreuz. Und so umschreibt eigentlich Vers 4 das, was ein Gottesdienst ist, ein Anbetungsgottesdienst. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wir wollen frohlocken und deine uns freuen, wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Und die Liebe ist aufrichtig. Und dann kommt so eine Rückblende. Shulamit denkt darüber nach, wie das war in dieser ganz Anfangszeit der Verlobung mit Salomo. Jetzt ist sie schon verheiratet, das habe ich letztes Mal erklärt. Im Hohenlied geht es um die verheiratete Braut. Und nicht wahr? In Kapitel 3, Vers 11 heißt es ja auch, kommt heraus, Töchter Zions, und betrachtet den König Salomo in der Krone, mit welcher seine Mutter ihn gekrönt hat, am Tag seiner Vermählung und am Tag der Freude seines Herzens. Also die Hochzeit wird genannt der Tag der Freude seines Herzens. Nun blendet sie aber zurück, Vers 5. Ich bin schwarz, aber anmutig, Töchter Jerusalems. Jetzt spricht sie so allgemein die Mädchen von Jerusalem an. Wie die Zelte Kedars, wie die Zeltbehänge Salomos. Seht mich nicht an. Das hat irgendwie ein Problem. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Meine Mutter Söhne zürnten mir, bestellten mich zur Hüterin der Weinberge. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Da denkt sie zurück, wie das war, noch vor der Heirat und noch weiter zurück, auch eben bevor sie aus diesem früheren Leben durch den König herausgezogen worden war. Sie hatte Brüder, also wenigstens zwei Brüder. Übrigens auch noch mindestens eine Schwester. Wo wird die erwähnt?
Im letzten Kapitel.
Ja, können wir jetzt auch gerade aufschlagen. Edmund, damit wir ein bisschen erfahren, wie die Familienverhältnisse waren. Hier steht einfach die Söhne meiner Mutter. 1 Vers 6. Und im Plural, dann sind es wenigstens zwei. Es könnten auch drei sein und noch mehr. Aber wenigstens zwei Brüder hatte sie. Und die waren wütend auf sie. Eben zu einer bestimmten Gelegenheit. Und dann die Schwester in Kapitel 8, Vers 8.
Wir haben eine Schwester, die ist klein und hat noch keine Brüste. Was sollen wir mit unserer Schwester tun an dem Tag, da man um sie werben wird?
Und so weiter. Wir werden noch auf sie zu sprechen kommen. Aber jetzt wird klar, sie hatte noch eine ganz kleine Schwester, die ist nicht einmal in die Pubertät, gar noch nicht in die Pubertät gekommen. Und sie hatte den Auftrag bekommen, Weinberge zu hüten. Wir wissen nicht wie viele, aber wenigstens zwei Weinberge. Und hüten bedeutet, sie musste dafür schauen, dass keine Füchse kommen und die Weinberge in der Blüte zerstören. Das ist so eine Eigenart der Füchse, die kommen und wollen da schon etwas abfressen. Und dann kommen die aber nicht dran, weil sie halt nicht so große Tiere sind. Und dann buddeln die Weinstöcke aus, bis sie kippen und dann holen sie sich, was sie wollen. Und da muss man also die Weinberge hüten, damit das, was einmal Freude bringen soll, eben natürliche Freude, Wein, ein Bild der natürlichen Freude, das soll eben gehütet werden. Und die Söhne waren gar nicht zufrieden mit ihr. Sie hat diese Aufgabe eben mangelhaft erfüllt. Und dann sagt sie noch dazu, und meinen eigenen Weinberg. Ah, die hat also noch einen weiteren, mindestens dritten Weinberg war da im Spiel. Den hat sie nicht gehütet. Nun, wir wollen zuerst herausfinden, was das eben wörtlich bedeutet, dass man die Hintergrundgeschichte versteht. Und dann werden wir sehen, was das geistlich zu bedeuten hat. Nun, sie sagt, ich bin schwarz, aber anmutig. Das heißt, sie war dunkel gebrannt, weil sie eben draußen arbeitete. Die aus der High Society damals, die mussten nicht auf dem Feld draußen arbeiten. Und darum war ihre Körperfarbe heller. Und darum hat man eben in dieser Zeit als ideal gesehen, möglichst hell. Ich war da, wo die meisten Menschen hell sind, dann wollen sie alle dunkel sein. Und darum sind dann die dunklen Menschen so gepriesen hier. Und dort, wo alle dunkel sind, die wollen alle weiß sein. Es ist so furchtbar in Thailand. Die möchten alle helle Haut haben und ja, die kaufen auch Sonnencreme. Aber da steht dann noch drauf und mit Weißmittel drin. Also kann man einstreichen und dann wird man gleich noch nicht nur gegen die Sonne geschützt, sondern wird man noch ein bisschen weiß. Und manche, die haben so keine Ahnung, wie man das aufträgt. Die sind so richtig weiß, verschmiert im Gesicht. So hässlich, aber Hauptsache sie sind weiß und damit etwas Besseres. Ja, aber eben, dass man versteht, dass das Ideal war, eben da hell zu sein, weil nur die Armen oder die Normalverdienenden, die mussten draußen arbeiten, die wurden einfach braun gebrannt. Und darum sagt sie den Töchtern Jerusalems, seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Und sie sagt, ich bin schwarz, aber sie weiß, sie war blitzschön. Und darum nennt sie Salomo immer seine, meine Schöne, meine Schöne, meine Schöne. Also, sie sagt, ich bin schwarz, aber anmutig, Töchter Jerusalems. Wie die Zelte Kedars, das sind die Zelte der Beduinen, Kedar ist ein Beduinenstamm in der arabischen Wüste. Und wie sind die Zeltdecken? Schwarzes Ziegenhaar ist ganz typisch. Und darum sagt sie, ich gleiche, eben weil ich so dunkel gebrannt bin, ich gleiche den Zelten der Beduinen. Aber dann sagt sie, den Zeltbehängen Salomos. Und das waren keine schwarzen, gewöhnlichen Beduinen-Zeltdecken, sondern in allen Farben und eben auch teuren Farben wie roter Purpur, blauer Purpur, Karmesin. Und sagte, ich gleiche den Zeltbehängen Salomos, ebenso schön bin ich. Also es ist, schwarz bezieht sich auf Zelte Kedars, anmutig bezieht sich auf die Zeltbehänge Salomos. Und da sehen wir eigentlich wunderbar bildlich dargestellt im Alten Testament das wichtige Thema im Neuen Testament von Stellung und Zustand. Die Bibel sagt, wenn jemand sich bekehrt, wird er aus der Stellung eines Sünders in die Stellung eines Gerechten versetzt. Wo steht das? Ausdrücklich so. Ja, wo wirklich diese Stellung erwähnt wird. Römer. Da finden wir das Thema auch, natürlich, aber jetzt der Ausdruck Stellung, von der Stellung eines Sünders.
Kapitel 3.
Stellung. 5. 19. Weißt du, wo da wirklich das Wort vorkommt? Kapitel 3 hast du das genau auch. Die Rechtfertigung durch Glauben. Aber liest du mal Edmund 5, Vers 19.
Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sünden gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden.
Also, durch das Werk des Herrn Jesus, durch seinen Gehorsam bis zum Tod am Kreuz, werden Menschen, die sich bekehren, aus der Stellung von Sündern versetzt in die Stellung von Gerechten. Und sie können sagen, ich bin nicht mehr ein Sünder, sondern ich bin in meiner Stellung vor Gott ein Gerechter. Aber, jetzt wenn man das praktische Leben anschaut, ja, Römer 12, 13, 14, 15 erklärt ja, wie ein gerechter Mensch gerecht leben soll. Das eben praktisch umsetzen soll, dass er verwandelt werden soll in einen Prozess, in seinem Denken und nicht gleichförmig zu sein dieser Welt und so weiter und so fort. Und jetzt können wir mal aufschlagen, Epheser 5. Dort haben wir in einem Vers oder gerade einfach beieinander Stellung und praktischer Zustand, was mit Verantwortung zu tun hat. Epheser 5, Vers 8.
Denn einst war die Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn genau. Die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.
Danke. Also, hier wird gesagt, einst wart ihr Finsternis. Das war ihr Zustand, ihre Stellung. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Das ist die Stellung eines Erlösten. Er ist Licht in dem Herrn. Aber dann heißt es gleich, wandelt als Kinder des Lichts. Lebt auch so. Das entspricht diesem Prinzip Noblesse oblige. Würde verpflichtet. Also, wenn man in eine Diplomatenfamilie geboren worden ist und als Amerikaner in der Schweiz lebt, die Eltern sagen, ihr müsst euch so verhalten, dass Amerika in der Schweiz eben nicht so negativ gesehen wird. Das hängt sehr davon ab, wie ihr lebt. Sie sind Amerikaner in einer besonderen Stellung in der Schweiz, aber wenn sie auch noch so leben wie gute Amerikaner, ja, das ist wichtig. Und so ist es wichtig, dass wir als Christen nicht nur wissen, wir sind Licht in dem Herrn, sondern wir sollen auch wandeln als Kinder des Lichts. Oder eine andere Stellung, die Stellung und Zustand gerade zusammen erwähnt, Hebräer 10. Können wir lesen, 10, Vers 14.
Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns
ja,
aber...
Ja, das reicht schon. Also, da wird gesagt, durch dieses eine Opfer von Golgatha hat der Herr Jesus die Erlösten auf immer da vollkommen gemacht. Das ist abgeschlossen. Sie sind vollkommen, und zwar nicht nur für eine gewisse Zeit. Für immer vollkommen. Aber auf wen bezieht sich das? Wen hat er für immer da vollkommen gemacht? Die geheiligt werden. Und im Griechischen, die geheiligt werden, merkt es eigentlich auch im Deutschen. Aber ich kann es wirklich bestätigen, dass das Griechische das ganz klar ausdrückt. Geheiligt werden heißt fortdauernd in der Heiligkeit zunehmen. Also, vor Gott sind wir vollkommen. Weil alle Sünden sind weggenommen, vergeben. Aber jetzt muss sich das auch im praktischen Leben auswirken. Und da ist es ein Prozess, die Heiligung. Darum steht dann auch später in Hebräer 12, jaget der Heiligkeit nach. Ja, also das ist etwas, was mit Energie verfolgt werden muss, dass unser Leben immer mehr in Übereinstimmung kommt mit dem Herrn und eben wirklich praktisch auch heilig ist. Aber wir sind ja vollkommen. Ja, das ist die Stellung. Aber es ist ganz wichtig, dass man versteht, was die Stellung ist. Das kann einen zur Ruhe bringen im Glauben. Weil man weiß, ich bin nicht irgendwie halb oder drei Viertel oder 90% errettet. Und wer weiß am Schluss, ob ich dann noch die letzten 10% auch noch schaffe bis zur Rettung. Nein. Die Erlösten, die Wiedergeborenen, die sind errettet, die sind vollkommen. Aber das soll jetzt Mut machen, das auch im praktischen Leben umzusetzen. Und so ist die Stellung nicht ein Ruhekissen, dass man sagt, ja, ich bin ja, jetzt kann ich leben, wie ich will. Nein, wer so spricht, der macht eigentlich klar, dass er gar nicht wiedergeboren ist. Der Wiedergeborene möchte ja, auch wenn er es nicht schafft, möchte so leben, wie der Herr es will. Das ist sein Wunsch, aber weil er weiß, ich bin vollkommen gemacht. Alle Sünden sind weg. Das motiviert, das auch praktisch umzusetzen. Und das entspricht im Hohen Lied, ich bin schwarz. Ja, die Sonne hat gebrannt. Das geht jetzt um den Alltag und es geht auch um das Versagen. Sie sagt, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Aber anmutig. Sie wusste, dass sie schön ist. Und er wird es ihr noch mehr sagen. Und das ist übrigens auch noch ein Punkt, dass Männer das ihren Frauen sagen. Auch wenn sie es schon wissen. Ein bisschen wusste sie es ja. Ich bin anmutig, aber er sagt, du bist schön. Er sagt nicht, du bist hübsch. Das ist zu wenig. Und wir sehen das auch bei Abraham, als er nach Ägypten hinunterging, in 1. Mose 12 mit Sarah, sagte er, du bist eine Frau schön von Aussehen. Und die werden mich umbringen. Das ist ein Risiko. Aber dann, als sie nach Ägypten kommen, heißt es, dass die Fürsten zum Pharao gingen. Und sie dachten, die Frau ist ledig, weil der Bruder gesagt hat, das ist meine Schwester. Und sie war ja seine Halbschwester. Aber da hat er eben gelogen mit der Wahrheit. Denn er hat gesagt, das ist meine Schwester, damit sie denken, aha, dann ist sie nicht seine Frau. Er hätte sagen müssen, das ist meine Halbschwester, aber die habe ich geheiratet, weil das damals vor 4000 Jahren noch möglich war. Und dann heißt es, die Fürsten priesen sie dem König, dass die Frau sehr schön war. Das war ein Fehler von Abraham. Sehr schön hätte er sagen sollen, nicht die Fürsten in Ägypten. Das ist traurig. Also wenn unsere Frauen von den anderen bessere Komplimente bekommen als von den Ehemännern, das ist nicht gut. Aber gerade durch das Hohelied kann man lernen, was Komplimente sind. Er sagt zum Beispiel, ich habe mir all diese Namen in der Bibel die streiche ich mir an. Also 1, Vers 8, du Schönste unter den Frauen. Er nennt sie in Vers 9, meine Freundin. Und er preist ihre Schönheit in Kapitel 4, Vers 1. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Er sagt es gerade zweimal. Und dann wirklich als Detailist, er sagt nicht einfach schön, so, sondern er sagt dann, deine Augen sind Tauben, dein Haar, deine Zähne. Er beschreibt alles. Wirklich, er sieht im Detail diese Schönheit. Und so sieht der Jesus auch unsere Schönheit, die wir eben durch ihn haben. Wie die Zeltbehänge Salomos. In Epheser 1, Vers 7 heißt es, dass wir angenehm gemacht worden sind in dem Geliebten. Begnadigt, oder man kann auch übersetzen, angenehm gemacht in dem Geliebten. Und das ist dieser Konflikt. Ich bin schwarz, aber anmutig. Und jetzt, was bedeutet das? Die Söhne meiner Mutter zürnten mir, bestellten mich zur Hüterin der Weinberge. In Bezug auf Israel sind die Söhne der gleichen Mutter die Propheten. Die Propheten Israels haben Israel einen Auftrag gegeben. Und zwar sollte Israel ein Zeugnis sein für Gott. Ihr seid meine Zeugen. Können wir das aufschlagen? Jesaja 43. Und zwar im Blick auf die Heidenvölker. Die werden angesprochen in Jesaja 43, 9. Alle Nationen mögen sich miteinander versammeln und die Völkerschaften zusammenkommen. Wer unter ihnen kann solches verkündigen? So mögen sie uns Früheres hören lassen. Also, die Völker werden aufgerufen. Wer kann richtig prophezeien? Wirklich sagen, was kommt, und dann geht es in Erfüllung. Das findet man nicht unter den Heidenvölkern, nur bei Israel in der Bibel. Und dann sagt Gott in Vers 10, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe. Und nochmals in Vers 12 am Schluss, und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. In Vers 21, dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen oder die Tugenden Gottes verkündigen. Das wird übrigens aufgenommen in 1. Petrus 2, Vers 9, dass die Gläubigen ein königliches Priestertum darstellen, um zu verkündigen die Tugenden dessen, der uns berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und das wird hier von Israel gesagt, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Und dann heißt es, doch nicht mich hast du angerufen, Jakob, dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Und so weiter. Er sagt, ihr seid mir untreu gewesen. Und das ist das. Israel hat den Auftrag gehabt, die Weingärten der Nationen zu hüten und für sie ein Licht, ein Zeugnis zu sein, damit sie auch diese Freude des Königs einmal kennenlernen könnten. Aber die Söhne ihrer Mutter, sie zürnen ihr, weil sie diese Aufgabe nicht erfüllt hat. Und Israel hat in der Vergangenheit diese Aufgabe als Zeugnis eben so mangelhaft erfüllt. Und die Propheten in vielen Abschnitten zürnen ihr, wie Jesaja 43. Und sie sagt, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Ich habe nicht mal auf mich selber aufgepasst. Kein Zeugnis für die anderen, aber auch bei mir nicht richtig. In 1. Timotheus 4 sagt der Apostel Paulus zu Timotheus, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Können wir so kurz aufschlagen? 1. Timotheus 4, Vers 16 ist das. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Also man muss aufpassen auf sich selber. Wo stehe ich? Was tue ich? Und achten. Und die Lehre, die darf in nichts angetastet werden. Und darum heißt es dann auch im nächsten Befehl, beharre in diesen Dingen. Also man muss nicht einfach sagen, so oder so, sondern man muss darauf beharren. So steht es. So gilt es im Wort Gottes. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Ja, das sind die anderen Weinberge. Den eigenen Weinberg muss man auch hüten. Und kennt man das Problem, da bekommt man einen Auftrag, mach doch das, oder könntest du auch noch diese Aufgabe machen. Und man setzt sich ein für so vieles und merkt, dass man sich selber dabei vernachlässigt hat. Und dass man auf sein eigenes Verhältnis zum Herrn viel zu wenig geachtet hat. Man kann auch in einen Aktivismus verfallen. Aber es ist wichtig, dass man den eigenen Weinberg gut hütet. Ja, das sagt sie und ist enttäuscht über sich selbst. Aber dann schaut sie von sich weg. Und das ist so wichtig. Vers 7. Sage mir an, du, den meine Seele liebt. Das ist jetzt ein Kosename für den Mann. Du, den meine Seele liebt. Sage mir an, du, den meine Seele liebst. Wo weidest du? Wo lässest du lagern am Mittag? Sie kannte Salomo nicht nur als König, sondern auch als Hirte. Die Könige Israels, die mussten sich orientieren an dem Beispiel von David. Dieser wunderbare König nach dem Herzen Gottes war König und Hirte. Und nicht König und Jäger, wie ein Nimrod von Babel. Das ist das Ideal der Diktatoren. Diese Leute sind Jäger. Und die wissen, wie man Leute unterdrückt. Aber einer, der führt und Hirte ist, der pflegt die Untertanen. Und das Hirtesein war in Israel eben nicht etwas Minderwertiges, sondern das war diese Beschäftigung, die König David ausgeübt hat, bevor er dann König geworden war und war dann weiter Hirte Israels. Und so fragt sie ihn, das geht also auf diese frühere Zeit der Verlobung zurück, wo sie noch nicht zusammen wohnten. Und jetzt sehen wir, die hat auch noch Hirtenaufgaben wahrgenommen, nicht nur Weinberge hüten. Und sie sagt, wo bist du unterwegs mit den Schafherden deiner Diener? Wo weidest du? Wo lässest du lagern am Mittag? Das ist ja genau die Frage von Johannes 1,38. Wo hältst du dich auf, Rabbi? Kommt und seht. Und was sagt hier Salomo? Vers 8, wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, so gehe hinaus den Spuren der Herde nach, und weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. Er sagt ihr keine Adresse. Er gibt ihr auch nicht eine Nadel im GPS. Ja, dann müsste man, wo in der Wüste? Denn die Schafe wurden typischerweise in der judäischen Wüste gehütet, damit man mit den Herden ja nicht über das fruchtbare Ackerland ging, weil das im Nahen Osten zu einer Katastrophe führen würde. Die Äcker gingen schnell kaputt durch Schafe und Ziegen. Darum ging man in die Wüste Judäa. Wo hältst du dich auf? Warum sollte ich eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Genossen? Warum soll ich meine Herde da hüten, wo deine Knechte sind, aber ich habe dich nicht? Und dann müsste sie einen Schleier anziehen. Nicht wahr? Man hatte nicht in Israel ständig einen Schleier an. In 1. Mose 24 sehen wir Rebekka, als sie von Haran die große Reise gemacht hatte bis nach Kanaan. Da sitzt ein Mann auf dem Feld. Wer ist das? Das ist er. Wird erklärt, das ist der Mann, dem sie zugesagt hat, ihn zu heiraten. Und dann heißt es, sie nahm einen Schleier hervor und verschleierte sich. Symbolisch bedeutet das, ich entziehe mich den Blicken aller anderen Männer. Ich bin nur reserviert für ihn. Also für sie war klar, mein Ja bedeutet ein Nein für alle anderen. Aber ich möchte gerne meine Schafe oder meine Ziegen hüten, da wo du bist. Und er sagt, du musst einfach den Spuren der Herde in der Wüste nachgehen und dann wirst du den Ort finden, wo ich bin. Und dann sagt er, weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. Ist das nicht wunderbar? Als Bild für Sonntagsschullehrerinnen. Das sind Hirtinnen der Zicklein, der Kleinsten, die eben geweidet werden müssen. Und weiden heißt, dass man ihnen gute Nahrung gibt. Das ist ganz wichtig für überhaupt für Jungbekehrte, dass die gute Nahrung bekommen. Der Jesus sagt zu Petrus, da am Strand des Sees Genezareth, auf dem Kohlenfeuer waren die Fische, und der Herr sagt, liebst du mich mehr als diese? Und die Frage war ganz schwierig für Petrus, und er versucht sie sehr abgeschwächt zu beantworten, aber der Herr gibt ihm dann einen Auftrag und sagt, ich gebe das genau an, Johannes 21, Vers 15, spricht er zu ihm, weide meine Lämmlein. Das sind die jungen Gläubigen, die muss man weiden. Gute Nahrung geben, die sie richtig voranbringen und die sie motivieren. Aber dann, in Vers 16, beim nächsten Mal liebst du mich, sagt der Herr, hüte meine Schafe. Das sind die Alten. Und bei den Alten im Glauben ist eine Gefahr, dass es sein kann, dass ihre Herzen langsam etwas kälter geworden sind. Und dann sind sie anfällig für Verführung. Und darum muss man beide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten, jetzt angewendet auf die Sonntagsschullehrerin, eben in Übereinstimmung auch mit denen in der Gemeinde, die lehren. Das sind die Hirten. Weiden bei den Wohnungen der Hirten. Nächstes Mal gehen wir dann weiter mit Vers 9. Da wird sie mit einem Pferd verglichen, aber einem Prachtpferd, einem Araber.